Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung. Darüber hinaus habt ihr auch noch einen Ausbildungsverbund.
Bis 16 oder 17 sind es tolle Betriebe. Immer wieder mal, wenn Azubis kommen und sagen, wir kommen mit dem Betrieb nicht mehr klar, die wir dorthin vermitteln können. Und das wären Leute, die wären vorher einfach runtergefallen. Man kann halt in der Gemeinschaft immer mehr erreichen und immer auch ein bisschen den Druck aufbauen.
Dass da was gemacht werden muss und dass wir keinen Nachwuchs mehr beispielsweise haben. Aber wir sagen alle, uns geht's gut, uns geht's gut.
Wir haben so viel Potenzial, glaube ich, an Leuten, die sich aber nicht trauen oder die nicht wissen, dass sie eine Ausbildung im Handwerksbereich machen dürfen, wo Flüchtlinge beispielsweise auch sind, weil das Handwerk hat auch eine unglaublich integrierende Wirkung.
Willkommen beim Podcast Zellen im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Natürlich hat Helden im Handwerk auch einen Podcast, bei dem es manchmal zu Baulärm kommt. Natürlich ist das Handwerk überall, das wissen wir auch. Natürlich auch in unseren Räumlichkeiten. Deswegen kann es durchaus sein, dass bei dieser Episode das ein oder andere Störgeräusch mit dabei war. Verzeiht es uns, aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr uns ein Like da lasst und viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Helden im Handwerk. Und heute freue ich mich mal wieder, einen Vertreter von einer Innung bei uns zu Gast zu haben. Meine ich zu sein, der erste Geschäftsführer von einer Innung, der bei uns sitzt. Ui. Und da freue ich mich ganz besonders. Lieber Joachim Letschert, schön, dass du hier bist. Für euch zur Information. Joachim ist Geschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Frankfurt, Offenbach und Darmstadt.
Also Rhein-Main ist die Zusammenfassung, genau. Und die die Bereiche, für die wir zuständig sind, ist Frankfurt, Darmstadt, Offenbach, genau.
Sehr, sehr schön. Also das ist schon mal ein großes Spektrum, sage ich mal.
Das stimmt, ja.
Normalerweise kenne ich das so von Nennungen, dass das entweder Stadtgebiet bezogen oder kreisbezogen ist. Bei euch sind das gleich mehrere Kreise, die damit reinfließen. Und lieber Joachim, erstmal herzlich willkommen hier bei uns und schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben heute ein paar Themen mitgebracht, wo wir einfach mal auch über das Maler Handwerk sprechen möchten, auch über die Innungsarbeit, weil das finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja heutzutage auch einige Innungen, die von Kreishandwerkerschaften beispielsweise geführt sind. Dazu gehört ihr nicht, sondern ihr gehört dazu, dass ihr eine unabhängige Geschäftsstelle habt, was für euch natürlich auch Vorteile sicherlich mit sich bringt.
Ja, was daran liegt, dass Frankfurt eine kreisfreie Stadt ist. Das ist in allen kreisfreien Städten so und alle Innungen, die in nicht kreisfreien Städten sind, werden sozusagen zusammengezogen zu einer Kreishandwerkerschaft. Wie in Offenbach, aber da wir nach Frankfurt gegangen sind, haben wir die Offenbacher und die Darmstädter Städter mit integriert und sind deshalb in der kreisfreien Innung, also in der eigenständigen Innung. Also das ist gesetzlich geregelt, das darf man nicht selbst entscheiden und bei uns war es eben lange vor meiner Zeit so, ja.
Sehr schön. Lass uns doch einfach mal im Podcast starten mit so ein bisschen persönlicher Geschichte von dir. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Monate, sogar Jahre inzwischen, muss man schon sagen. Da habe ich euch als Innung immer als sehr, sehr aktiv wahrgenommen. Wenn du vielleicht mal deinen Werdegang so ein bisschen beschreibst, wie du überhaupt in die Innung gekommen bist, weil, soweit ich das im Kopf habe und Erinnerung habe, warst du nicht immer in der Innung. Ja? Und auch nicht immer im Handwerk, muss man auch
mal
dazu sagen.
Tatsächlich nicht, ich bin kein Handwerker. Also das mag manch einem kurios vorkommen, aber das kommt gar nicht so selten vor in Innungen oder Kreishandwerkerschaften, weil glücklicherweise muss ich ja die Innung nicht streichen, dann wäre es doof, wenn ich kein Maler wäre, sondern ich muss sie irgendwie führen, sodass sie gut dasteht. Ich habe eigentlich im naturwissenschaftlichen Bereich als Biologielaborant angefangen, hatte dann zwischendurch über Ferien und Studijobs bin ich sehr viel im Marketing unterwegs gewesen, also im Direktmarketing, Telefonmarketing, aber dann auch eben im Direktmarketing kann man sagen. Hab dann nochmal Psychologie studiert, hab den Heilpraktiker draufgesattelt und wollte eigentlich Therapeut werden, habe aber festgestellt, dass es mir mehr Spaß macht, anderen Menschen das beizubringen, also sie auszubilden und darauf vorzubereiten, beziehungsweise bin dann, und so bin ich auch mit in die Innung gekommen, bin dann so ins Coaching, aber eher so mit Gruppen, Moderation. Und tatsächlich habe ich den Felix Diemerling, den damaligen Geschäftsführer und bis vor kurzem ja Obermeister, kennengelernt. Habe dort im Marketing die Innung unterstützt mit Videos und Tönen und solchen Dingen und habe dann die erste Klausurtagung geleitet, die ganz fantastisch war, weil wir auch einen tollen Vorstand haben, und habe eine zweite noch geleitet. Als der Felix aufgehört hat, war ich einer derer, die die Innung jetzt von der Geschäftsstelle am besten kannten, weil ich da schon so viel mitgearbeitet hatte. Und der Vorstand kannte mich auch schon gut, weil ich mit denen schon Klausurtagungen hatte. Und so kam das irgendwie zusammen, dass ich gesagt habe, gut, dann also probiere ich es und übernehme das, weil das war eine ziemliche, also eine Ad-hoc-Entscheidung. Also ein, zwei Monate, aber das, da findet man keinen Geschäftsführer und schon keinen, der das jetzt irgendwie so gut kennt, wie ich es jetzt zwangsläufig kannte. Und so kam das. Also eigentlich ein bunter Hund.
Passt ja ins Maler Handwerk wiederum.
Ja. Ja, okay, so ist gut, das. Ja, das stimmt.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Also dann kam Felix um die Ecke und hat gesagt, hier, pass mal auf, jo, wie schaut's aus? Hast du nicht mal Bock, die Innung zu übernehmen? Oder
nee.
Also übernehmen ist ja auch, gibt ja einen Vorstand, das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. Innungen sind ja so aufgebaut, dass es einen Vorstand gibt, der besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern, die einen Malerbetrieb haben müssen oder in dem Feld tätig sein müssen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch nochmal Geschäftsstellen.
Genau, es gibt, die müssen Meister sein, müssen einen Betrieb haben, der auch in der Handwerkskammer entsprechend angemeldet ist. Und innerhalb des Vorstandes gibt es den Obermeister. Das ist sozusagen, man könnte sagen, der Vorstandsvorsitzende, weiß ich nicht, ob es das trifft, aber jetzt in früheren Zeiten war das der die ja, Macht ist jetzt falsch, aber der einem Innungsgebiet vorgestanden hatte sozusagen. Naja, also es kam so, wie gesagt, wir hatten uns in einem anderen Kontext kennengelernt, aber es war schnell klar, dass ich Dinge kann, von denen der Felix wollte, dass wir sie in der Innung einführen, also Videos beispielsweise. Ich war da im Videoschnitt schon ganz fix. Und da meine Seminare etc. meistens an Wochenenden stattfanden, fehlte irgendwann die Buchhalterin. Und da sage ich, naja, guten Tag, Buchhaltung, Einnahmeüberschuss kann ich auch noch. Und so bin ich immer mehr in diese Innung reingerutscht. Also so war das eigentlich. Dass der Felix aufhörte, war nicht so wirklich geplant, sondern war, ich sage jetzt mal, verschiedenen Umständen geschuldet, aufgrund derer er dann gesagt hat, nee, jetzt mag ich auch nicht mehr. Und da eine Frist einzuhalten war von 3 Monaten, wollte er das dann auch relativ schnell über die Bühne bringen. Und genau, so kam es eigentlich. Und das war für mich überhaupt nicht klar, dass ich die Innung, die Geschäftsführung übernehme, weil ich bin jetzt nicht mit 10 Jahren aufgewacht und gesagt, ach Mensch, einmal Geschäftsführer von der Innung oder von irgendwas, ist eigentlich gar nicht so meins. Aber dem stand natürlich entgegen, dass es niemanden jetzt erstmal so gab, der das in diesem Sinne, und auch du hast es ja schon erwähnt, wir machen ja wirklich sehr viel, weitergeführt hätte. Und so habe ich das abgewogen und wollte eigentlich erst Geschäftsstellenleitung machen, so dass es dann einen geschäftsführenden Vorstand gegeben hätte. Da ist dann aber das Problem, dass du bei jedem Cent, den du ausgeben willst, musst du wieder jemanden fragen und man wird da sehr behäbig. Und deshalb hat unser Anwalt von der Innung damals gesagt, Mensch, dann mach doch Geschäftsführung. Also mir schien das eine Nummer zu groß, weil ich das halt noch nie gemacht hatte. Aber also bis heute hat es ganz gut geklappt.
Sehr schön. Dann gehen wir davon aus, dass es auch in Zukunft weiterhin gut klappt. Ziemlich sicher.
Ja, ich hoffe es mal.
Ja, ich denke auch. Ist in guten Händen.
Ja, wir sind ja ein tolles Team. Also wir sind ja zu dritt in der Geschäftsstelle. Von daher, ja, da ist es wirklich in guten Händen. Da macht jeder seinen Job, glaube ich, schon mit Herzblut. Und jeder macht, was er soll. Ja, also ich denke schon, dass wir das auch in den nächsten Jahren gut hinkriegen.
Sehr schön. Ihr seid ja für eine regionale Innung auch, habt ihr relativ viele Mitgliedsbetriebe, ne? Ihr habt ja, glaube ich, über 60, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, um die 200.
Um die 200,
inklusive, ja. Okay. Inklusive der Fördermitglieder. Also wir haben ungefähr 180 Vollmitglieder aus dem Maler- und Fahrzeuglackiererbereich. Das ist schon beachtlich.
Das ist auf jeden Fall beachtlich, wenn man überlegt. Ich habe auch mal bei einer Landesinnung beispielsweise gearbeitet. Da waren es in ganz Hessen, glaube ich, um die 250, 280 Betriebe gewesen. Hm. Und ihr habt, ich sag mal, nur in der Region Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, also Rhein-Main, klasse das so ein bisschen auf, habe ich schon um die 200. Das ist echt schon nicht so wenig.
Nee, und da wurden im Übrigen über die Hälfte wurden akquiriert durch meinen Vorgänger, den Felix Diemerling. Also wenn der sich da nicht wirklich reingehängt hätte, wären wir auch eine kleine Innung. Also das war schon eine immense Vorarbeit, ja.
Ja, sehr, sehr schön. Eine Innung finanziert sich ja insbesondere, wenn sie frei ist, so wie ihr seid, so ein Stück weit, finanziert sich ja über die Innungsbeiträge, richtig?
Jede Innung, genau. Die Innungen, die an der Kreishandwerkerschaft hängen, die müssen dann eben noch einen Teil ihrer Beiträge an die KH abgeben. Aber jede Innung finanziert sich erstmal durch die Beiträge, genau.
Aber die Mitglieder wollen ja auch häufig was dafür. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon, wie gesagt, einen Moment. Ich muss sagen, ich finde das bei euch, und da schmier ich dir gerne ein bisschen Honig ums Maul, ich finde das bei euch echt interessant, was ihr da für Sachen schon gestaltet habt und womit ihr angefangen habt und was ihr auch dann erfolgreich weitergeführt habt. Ihr habt beispielsweise einen eigenen Ausbildungsraum, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, in der auch mal praktische Schulungen für Auszubildende durchgeführt werden können. Wie kam es, dass ihr so einen Schwerpunkt jetzt beispielsweise auf die Fort- und Weiterbildung einfach gelegt habt, bei euch in der Innung? Weil wenn du einen Innungsbeitrag zahlst, natürlich möchtest du einen Service haben, aber es könnte ja auch ganz anders aussehen mit einer Rechtsberatung beispielsweise.
Ja gut, das haben wir ja sowieso. Also genau, die Innungen in Hessen haben über den Landesinnungsverband und Bundesverband, ich meine, die betreiben das beide, eine Malerhotline. Da ist entsprechend der Justiziar des Bundesverbandes geht da dran. Aber wir vermitteln auch an unseren eigenen Anwalt, der einmal Geschäftsführer des Bundesverbandes war. Das heißt, der kennt sich da aus. Also wir haben diese ganzen Angebote sowieso und die Entscheidung, die Aus- und Weiterbildung vor allem auch für Auszubildende zu intensivieren, die kam, ich meine, durch mehrere, auch durch meinen Vorgänger, wieder Felix Diemerling und auch Jürgen Jobmann, den man da auch nennen muss, mit dem Umzug nach Frankfurt. Und das kam so, dass die Maler-Einkaufsgenossenschaft MEG in Frankfurt eben eine Liegenschaft hat, die an ihren Baumarkt, also an die Lagerhallen angrenzt, die nicht genutzt wurde. Und da hatten wir die Möglichkeit, sie anzumieten für einen relativ fairen Preis, und eben das Aus- und Weiterbildungszentrum da zu gestalten. Und das war, wie die beiden drauf kamen, weiß ich jetzt nicht, aber es war ihnen ziemlich klar, das hätten wir gerne, weil eben über Bundes- und Landesebene die Ausbildung eher so ein bisschen spärlich waren. Das hat nicht so toll geklappt mit der Malerakademie, sondern und so kam das eben der Wunsch, dass man gesagt hat, wir wollen für unsere Mitglieder das selbst anbieten, weil es eben immer so ein paar Themen gibt, die werden auch nirgendwo angeboten, also sei es Aufmaß oder diese ganzen theoretischen Sachen auch die praktischen Dinge und die ganzen Azubi-Seminare. Und da hat es sich eben angeboten, diese Liegenschaft zu verknüpfen mit dem Umzug nach Frankfurt. So war es wieder, also in eine kreisfreie Stadt, mit dem Umzug nach Frankfurt und genau.
So ist das dann gekommen. Jetzt hat sich ja, um ein bisschen nischiger zu werden, jetzt hat sich ja das Malerhandwerk dieses Jahr auch nochmal geändert, indem es Änderungen in der Ausbildungsordnung gibt. Das heißt, manche Themen werden nicht mehr so intensiv behandelt und so weiter und so fort. Ist das dann auch immer so ein Punkt, den ihr dann aufgreift und wo ihr sagt, ja, okay, gut, wir als Innung setzen da an und bieten euch da etwas?
In puncto Ausbildung?
In puncto Ausbildung. Also
ja.
Ich habe jetzt gehört, beispielsweise Trockenbau, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, ist nicht mehr so tief drin in der Ausbildung, sage ich mal, wenn tief überhaupt richtig ist oder gar nicht mehr drin, sage ich mal. Das sind ja so Sachen, die sich so ein bisschen geändert haben und darauf reagiert ihr, denke ich mal. Ne?
Ja, also Trockenbau und Wärmedämmen tatsächlich sollen jetzt nur noch auf 50x50 respektive 50x80 Platten gemacht werden. Also für alle, die da jetzt nicht so genau wissen, was damit gemeint ist, wenn eine Wärmedämmung heißt, dann man macht dämmende Platten auf die Fassade, und das zu üben bedeutet natürlich auf einer 50x80 Zentimeter Fläche, dass man es auch bleiben lassen kann, weil dann schmiert man eine halbe Platte sozusagen mit Kleber an, klatscht sie drauf und hat dann Wärmedämmverbundsystem gelernt, in Anführungszeichen, das ist natürlich nichts. Sondern normalerweise macht man das an einer größeren Platte, wo auch ein Fenster ist, sodass man um das Fenster und die Leihung und so weiter und so fort, also dass man so die Irrungen und Wirrungen der Baustelle sozusagen im Labor wenigstens mal ein bisschen nachstellt. Ich weiß jetzt ehrlicherweise, was davon ich sagen kann, darf, soll. In der Tat haben wir uns freundlicherweise, hat er uns darauf hingewiesen, oder haben wir uns getroffen mit dem Marius Stechnik, der ja im BTZ, also in dem Weiterbildungszentrum in Darmstadt, eben diese Ausbildung koordiniert. Und man versucht, einen Weg zu finden, auch für die, die jetzt nicht den Schwerpunkt Trockenbau, also Ausbautechnik wählen, eine doch gute Alternative zu finden, das doch noch hinzukriegen. Also das ist gerade so ein bisschen im Gespräch. Ansonsten haben wir tatsächlich, was jetzt Trockenbau und Wärmedämmen angeht, gar nicht so die Möglichkeit, das in der Form anzubieten. Also dazu brauchten wir dann tatsächlich einen Trainer, eine Trainerin. Ja. Und auch die entsprechenden Flächen, aber ich bin sehr sicher, dass das Weiterbildungszentrum in Darmstadt hier eine Lösung finden wird, dass das trotzdem noch gut angeboten werden kann. Ansonsten halte ich es für Unsinn natürlich, denn sowas muss ja gelernt werden und es geht ja darum, natürlich gibt's Betriebe, die machen größtenteils Wärmedämmen, die brauchen jetzt nicht unbedingt die Weiterbildung im BTZ, aber es gibt auch Betriebe, die machen das eher selten, und wenn das jetzt, ich sag mal, in einem Jahr oder in 3 Jahren in der Ausbildung nur einmal vorkommt und da vielleicht der Azubi auch nicht da ist oder wie auch immer, hat er es halt faktisch nicht gelernt, obwohl er es ausführen darf. Und das halte ich schon für ein Problem. Ich weiß auch nicht, wer sich sowas einfallen lässt, aber am Ende geht es natürlich darum, dass man sagt, naja, man lernt es ja, wenn man eben die Azubis nur in die richtige Fachrichtung einschlüsselt, also Ausbautechnik oder Energieeffizienz. Ja. Aber wie gesagt, für alle Betriebe, die sagen, naja, eigentlich machen wir eher so Malergestaltung, also wir machen, keine Ahnung, Neubauten oder Renovierungen, das ist eigentlich unser Tagesgeschäft, aber wir hätten es halt schon gerne, dass diese 1-2 Aufträge im Jahr auch von Azubis, was Trockenbau angeht, wobei dann auch ein BTZ nichts hilft. Ich denke, das steht dahinter, dass man sagt, wir wollen das eigentlich nur noch marginal für die anbieten, die sich eben in die entsprechenden Fachrichtungen einschlüsseln. Und wer das halt richtig lernen will, muss sich da entsprechend auch einschlüsseln in Ausbautechnik und Energieeffizienz. Aber dann würde ich es am Ende tatsächlich auch ganz lassen, ne, bevor ich da so einen halben Quadratmeter verputzen lasse.
Also das ist jetzt die Frage. Also erstmal schön, dass das so die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main mit dem Nationaltrainer, muss man auch mal sagen,
Marius Technik
gibt, ja, die sich dann da auch dessen annehmen. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, okay, gut, aber warum wird das dann so kleinteilig gemacht? Also früher war es so, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass du ein großes Themenfeld hattest im Handwerk. Du wurdest in die Ausbildung geschickt, du hast alles so ein Stück weit gelernt und dann die Spezifizierung hat dann immer in den Betrieben so ein Stück weit stattgefunden. Jetzt ist es ja eigentlich so eine Geschichte, dass wir sagen, die Spezialisierung entscheidest du schon während deiner Ausbildung. Findest du das sinnvoll?
Ja, gute Frage. Ja und nein. Also es kann natürlich sinnvoll sein, wie gesagt, für Betriebe, die bei denen einfach klar ist, ne, wir sind eigentlich darauf spezialisiert. Aber viele Malerbetriebe machen ja im Grunde schon, bieten ja die volle Palette an. Ja. Also jetzt gerade Trockenbau wird ja oft auch von anderen Betrieben angeboten, die vielleicht nicht in Erinnerung sind. Ja. So will ich es mal sagen. Ehrlicherweise kann ich es nicht gar nicht sagen, ob das jetzt nur sinnvoll oder also nur gut oder nur schlecht ist. Prinzipiell finde ich es nicht sinnvoll, wenn ich eine Technik anbiete oder wenn ich sage, wie jetzt Wärmedämmen oder Trockenbau gehört dazu, finde ich es nicht sinnvoll, es in diesem wirklich marginalisierten Rahmen anzubieten. Also das halte ich für überhaupt nicht sinnvoll, weil das bringt keinem was und jede Zeit, die darin verwendet wird, wird keinen Effekt haben. Also dann sollte man sagen, nee, wir bieten das eben überhaupt nicht an. Man kann ja auch Trockenbaukurse direkt beim BTZ buchen. Man muss da also ja gar nicht in die ÜLO gehen, aber das kostet natürlich wieder Geld. Ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal ist es einfach so, solche Ausschüsse bestehen ja, das ist ja wie in der EU und die müssen dann halt irgendwie auch einen Output haben und dann überlegt man sich vielleicht auch manchmal, Mensch, was könnte man noch machen? Eigentlich stimmt doch alles. Und dann kommt halt jemand auf eine super Idee und die ist dann vielleicht gar nicht so super. Ich glaube, das ist ja unser großes Problem, dass wir oft verschlimmbessern, einfach weil wir Leute da haben, die wir beschäftigen müssen. Aber ich will da niemandem was Böses unterstellen. Also das, da gibt sich jeder bestimmt ganz, ganz viel Mühe, jeder wie er kann, um ein gutes Ergebnis zu liefern. Manchmal sind die Ergebnisse dann eben nicht gut. Aber das ist dann auch wieder so eine individuelle Sicht. Ne? Es wird Betriebe geben, die sagen, finde ich super. Und es wird genug geben, die sagen, nee, finde ich eigentlich nicht so toll.
Ich glaube, bei dieser ganzen Thematik kann man es eigentlich keinem auch richtig recht machen.
Nee, kannst du nicht.
Du wirst Betriebe haben, die eine Betriebsgröße von vielleicht 100 Leute aufwärts haben, die sagen, ja, finden wir eine super Idee, weil wir nur Spezialisten irgendwo haben.
Ja.
Und dann gibt es aber halt auch einen Großteil im Handwerk, muss man auch sagen, hat halt nicht 100 Leute aufwärts, sondern das sind halt eher die Kleinstbetriebe, sage ich mal, die es viel gibt. Für die ist das dann wahrscheinlich eher nicht so sinnvoll. Aber gut, das, wie gesagt.
Ja, und die großen Betriebe, die haben natürlich in aller Regel ihre eigenen Ausbildungsmöglichkeiten. Ja. Also entweder sind es Betriebe, die Deutschland bis weltweit tätig sind, die gibt's ja, die haben dann ihre eigenen Ausbildungszentren. Aber auch die schicken die Leute zu uns im Übrigen. Also gerade die regionalen Filialen haben wir jetzt gerade wieder, dass wir da eine Starterwoche für jemanden anbieten, der es eigentlich selbst könnte, aber es sieht also von der Entfernung her und vom Ausbildungsstandard her sind wir bei der Innung auch gut aufgehoben. Da schicken wir sie dahin.
Ja, schön.
Genau, oder die Betriebe haben eben eine Kabine da stehen und können das alles selbst machen. Also jetzt gerade unsere Seminare oder auch die ÜLU ist halt auch vor allem für die kleineren Betriebe, die keinen Human Resource Manager haben oder irgendwas in der Richtung. Und für die wäre es dann vielleicht schon auch gut, sie hätten so eine Allrounder-Ausbildung für ihre Leute wieder.
Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge. Dann lass uns doch einfach nochmal auf den Mehrwert von Erinnerung zurückkommen. Weil die Innung oder ihr vielmehr auch, ihr bietet ja neben diesen Starterwochen, die ihr ja individuell anbietet, das heißt neue Azubis starten ins Lehrjahr, bekommen erstmal alle Informationen und bekommen so ein kleines Training. Darüber hinaus habt ihr auch einen Ausbildungsverbund.
Genau.
Das ist eine Sache, ganz, ganz selten gehört, sehr, sehr interessant, finde ich. Was passiert da eigentlich bei euch?
Naja, der Ausbildungsverbund, das war ein langjähriger Themenwunsch des Vorstandes auch und den konnten wir jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich, oder ist es schon 2 Jahre her? Ui, jetzt muss ich lügen. Ich weiß es gar nicht. Du müsstest wissen, du warst da.
Ich war beim ersten Mal da, das war letztes Jahr.
Das war letztes Jahr, ja, ne? Genau, ja, richtig. Ja, die Eröffnung war, glaube ich, sogar, also lass mich lügen, 1,5 Jahre, 2 Jahre. Weil wir ja glücklicherweise, in Anführungszeichen, das einen Freud des anderen leid, hatte einen Mitgliedsbetrieb, einen Kollegen, einen Mitarbeiter, der aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr so diese Baustellengeschichten machen konnte, also gesundheitliche Gründe. Und genau, der Eray Kilici. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren das. Also er ist gelernter Maler. Und wir stellen fest, also wir, die Innungsgeschäftsstelle, ich stelle fest, wir gemeinsam stellen fest, das hat super geklappt. Und sein Auftrag war, tatsächlich einen Ausbildungsverbund zu organisieren, der aus, naja, immerhin 16 Mitgliedern besteht. Da ist auch immer die Problematik. Es ist unglaublich schwer, Mitgliedsbetriebe zu animieren, selbst wenn es nichts kostet, Dinge mitzumachen. Also irgendwie. Aber das sind wirklich 16 oder 17 sind es tolle Betriebe. Und der Hintergrund ist der, dass wir eben unter diesem Dach Ausbildungsverbund zu diesen Betrieben einen noch besseren Kontakt haben. Ja. Und ja auch die Kontakt, den Kontaktgrund, nämlich du bist ja Mitglied im Ausbildungsverbund. Und da ziehen wir ganz viel Informationen raus, weil die rufen uns auch öfter an als der gemeine Ausbildungsbetrieb. Wir haben unter diesen Mitgliedsbetrieben auch solche, wo wir immer wieder mal, wenn Azubis kommen und sagen, irgendwie da hat der Meister gewechselt, wir kommen in den Betrieb nicht mehr klar, die wir dorthin vermitteln können. Das ist eine unserer Aufgaben tatsächlich mittlerweile, weil das kommt schon häufiger vor. Und das wären Leute, die wären vorher einfach runtergefallen. Also die wären dann in andere Berufe oder in die Arbeitslosigkeit oder wo auch immer hin. Und wir wollen mit diesem Ausbildungsverbund natürlich auch schauen, wie kann man Ausbildung verbessern. Also wie kann man, was braucht's, um ja die Ausbildung, also die Halteraten größer zu machen, dass eben die Leute nicht nach dem ersten oder zweiten oder gar im dritten Lehrjahr kündigen. Also man könnte sagen, es ist eine Kommunikationsplattform mit Ausbildungsbetrieben, die sich committed haben, da mitzumachen.
Das ist so eine Mischung aus Elternabend, vielleicht sowas im Dreh. So eine Mischung aus Elternabend und Schulsprechern oder Klassensprechern oder sowas. Kann man das so irgendwie?
Ach ja, naja, vielleicht. Ich war noch nie auf dem Elternabend, aber.
Ich auch nicht, aber
ich glaube, es ist sympathischer als ein Elternabend.
Ich denke schon, aber dann geht es ja darum im Prinzip, dass die interessierten Leute dann für ihre Kids einstehen, in Anführungsstrichen.
Genau.
Und dass die sich zusammenschließen und zusammen ein cooles Konzept für die Ausbildung erarbeiten.
Genau, so könnte man es nennen. Ja. Also es geht wirklich, wirklich darum, die Leute für Ausbildung zu interessieren und nicht nur, ich sag mal, die Ausbildung wie so eine Ferkelzucht, du brauchst halt neue Ferkel, damit du es verkaufen kannst, sondern das sind ja unsere Betriebe auch nicht, ne? Aber sondern wirklich zu sagen, Mensch, da ist jemand, das wird vielleicht mein Nachfolger, weiß man ja alles nicht. Ich hatte jetzt gerade den Malerbetrieb Hahn besucht. Jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Hätte ich vorher recherchieren können. Also kurzum, da hat auch ein Auszubildender, ich meine sogar ein Geflohener, der, wo es dann tatsächlich auch noch spitze auf Knopf stand. Ja genau, und die Innung sich da auch drum gekümmert hat, dass er trotz Ausbildung nicht abgeschoben werden konnte. Also es war alles dabei, was eigentlich so das Herz begehrt. Das meine ich jetzt gar nicht polemisch. Der jetzt die Firma auch übernehmen wird. Also man weiß ja nie, wie man da rausbildet, wie man da heranbildet. Ja. Natürlich gibt's Leute, da weiß man, die müssten sich jetzt wirklich, die müssten sich jetzt wirklich wandeln, dass da noch die Rakete rauskommt. Aber das ist ja auch normal. Ja. Aber am Ende wollen wir da eben sensibilisieren und sagen, ey, jeder ist wichtig. Weil das Problem ist ja das, wenn irgendwann, egal welches Gewerk, die Ansprüche einer Gesellschaft nicht mehr erfüllen kann. Also wenn irgendwann das Malerhandwerk sagen muss, ihr wartet halt 3 Jahre auf einen Termin, dann wird eine Politik reagieren. Und es wird nicht so sein, dass man die Meisterregel verschärft. Mhm.
Glaube ich auch. Das sind ja die großen Herausforderungen heutzutage.
Genau, einfach. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Das gehört halt immer dazu. Wenn ich selbst keine Leute, Handwerker liefern kann, dann werden sich die Leute die Handwerker woanders holen. Und deshalb ergibt es Sinn, dass man wirklich auf Ausbildung großen Wert legt und und das so gut wie möglich macht.
Ich finde das total interessant auf ganz vielen Ebenen, aber ich war jetzt am Wochenende, um persönliche Erfahrungen einfach mal zu berichten. Ich war am Wochenende, habe ich einen Vortrag gehalten. Am Freitag bin ich abends zu so einem Handwerkerverbund gefahren, sage ich mal. Da haben sich mehrere Betriebe so ein Stück weit zusammengeschlossen und die haben danach auch nochmal so ein Treffen gehabt von jüngeren Leuten. Das heißt, junge Leute aus dem Betrieb, der Nachwuchs der Führung, sage ich mal, die haben die schon weitergebildet. Und das ähnlich im Prinzip macht dies ja auch. Ich finde das einfach so immens wichtig, dass man auch auf den Nachwuchs dann schon schaut, weil das ja häufig ganz, ganz großes Thema ist, sind wir mal ganz ehrlich.
Absolut, ja, na klar. Ja, gerade bei kleineren Betrieben auch, wobei klein sind jetzt nicht unbedingt 2, 3, das können auch 9 oder 10 sein. Die haben das Problem, dass sie jetzt an die großen Handwerksgruppen, die es ja gibt und die so Betriebe auch kaufen und erhalten. Ja. Aber da können sie nicht hinverkaufen, weil das ist einfach zu klein für diese Unternehmen. Und wenn dann kein Nachfolger oder Nachfolgerin irgendwie hinten dran steht, wissen sie im Grunde, es ist kein Problem, die Mitarbeitenden dann irgendwie unterzukriegen in andere Unternehmen. Aber die Firma ist halt futsch, obwohl funktioniert, ne? Also obwohl Kunden und alles da sind. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich auch eine Herausforderung, die jetzt eine Innung nicht alleine lösen kann. Dafür braucht es einfach Know-how und Manpower. Aber die gerade in den Verbandsstrukturen, die oberen, also dem Landes- oder Bundesverband, eigentlich angehen müssen und sagen, wir brauchen eine Börse für Leute, die Unternehmen übernehmen wollen, auch kleinere Unternehmen. Ja, also das ist wirklich die Herausforderung, die Unternehmen, die da sind, zu halten und innerhalb der Unternehmen die Leute, die da sind, gut auszubilden und weiterzubilden.
Ich stelle jetzt mal eine Frage, wovon ich die Antwort noch nicht so zu 100% kenne, aber ich glaube, so ein bisschen abschätzen zu können, was deine Antwort sein wird. Du wirst mir nämlich keine Größe darauf geben. Wie siehst du das Thema, denke ich mal, du hast gerade angesprochen, Unternehmenskäufe beispielsweise. Also ihr habt ja auch, kann man ja auch offen und ehrlich sagen, Heinrich Schmid ist ja auch bei euch mit dabei in Erinnerung. Mhm. Ich glaube, die praktizieren das auch so ein Stück weit, ne, dass sie Betriebe mit übernehmen. Wie stehst du zu diesem Thema an sich?
Oh je, das ist ein bisschen schwierig. Ich will mich da, weil ich da gar nicht so als Unternehmer die Erfahrung habe oder drin bin. HPM ist ja auch noch, ne, die Handwerksgruppe Philipp Mecklenburg. Ja. Und wir haben viele Betriebe von der HPM, die auch in Erinnerung sind. Also das ist natürlich nicht überall so. Jetzt bei HPM weiß ich, dass die Unternehmen so lassen, wie sie sind. Das heißt mit der Belegschaft, mit allem drum und dran. Es gibt natürlich Synergien, die werden genutzt, logischerweise. Prinzipiell glaube ich, ist es schöner, wenn, also bei HPM, Auch da wird es jetzt so und solche geben, ja, die aber habe ich immer den Eindruck gehabt, also ich hatte in mehreren Situationen die Möglichkeit, auch den Herrn Mecklenburg und so kennenzulernen. Also wenn auch nur kurz, wir sind jetzt keine Best Buddies oder er kennt mich wahrscheinlich nicht. Aber da habe ich das Gefühl, dass durchaus das Handwerk im Vordergrund steht, bei Schmied im Übrigen auch, also zumindest die Schmieds, die ich kenne. Und es wären wahrscheinlich einige Unternehmen nicht mehr am Markt, wenn sie nicht so gekauft und erhalten worden wären, wie sie sind. Ich erlebe in den Unternehmen, dass die Ausbildung auch gut läuft. Also jetzt, wenn wir mal Heinrich Schmid nehmen, da haben wir ja einen guten Kontakt hin. Auch ein Vorstandsmitglied ist ja der Ingmar Nihus. Und ich sehe da wirklich also keine Heuschreckenmentalität. Ja, wenn das irgendwie der Glaube bei dem einen oder anderen ist, dass sie sagen, oh je, die haben eine knappe Milliarde Gewinn, ja, da wird's schon zugehen. Nee, die lassen die Unternehmen so, wie sie sind, also die Firmen so, wie sie sind. Ich habe das jetzt gerade sehr hautnah erlebt. Mhm. Da ruckelt es am Anfang das ja immer, wenn was übernommen wird. Aber es ist eine Möglichkeit, ne, dass Malerfirmen nicht zumachen, sondern dann die Möglichkeit haben zu sagen, ich schließe mich dieser Gruppe an und bleibe da vielleicht sogar noch aktiv als Geschäftsführung oder Bauleitung oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz verschiedene Modelle. Also ich aus ununternehmerischer Sicht, das muss ich ja dazu sagen, glaube, es gibt Schlimmeres.
Ja, also ich habe auch einfach nur die Frage gestellt, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich sehe das auch, jede Person, die wir im Handwerk halten und jeden Betrieb, der weiterhin existiert, ob der jetzt unter einer anderen, ob das Geld dann in Anführungsstrichen woanders hinläuft oder beim Geschäftsführer nach wie vor ist, im Prinzip wird es geführt und die Leute haben eine Stabilität da drin und bleiben dann hoffentlich auch dem Handwerk erhalten. Ich sehe das alles gar nicht so kritisch, um ehrlich zu sein. Natürlich ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, das gibt auch für und wieder damit an der ganzen Sache. Aber wahrscheinlich auch, um ehrlich zu sein, sind es nur Beispiele, die man vom Hören sagen und ganz, sage ich auch ganz bewusst jetzt da an der Stelle, die ich über diese zwei noch nicht gehört habe oder sonst irgendetwas.
Ja, es gibt auch freie Meisterbetriebe. Da würde ich also jetzt zu keiner Gruppe gehören. Da würde ich, also man findet überall natürlich so und solche. Aber ich sag mal, was man ja, wenn überhaupt nur kritisieren könnte, wäre ja das ein schlechtes Gebaren, ja, ein schlechtes unternehmerisches Gebaren oder auch ein schlechtes Gebaren bei den Gesprächen und wenn es um Übernahmen geht. Und da habe ich jetzt noch nichts gehört. Mhm. Also auch nicht auf dem Flurfunk, dass jemand gesagt hätte, ja, wir hatten mit denen zu tun, aber das war ganz schlimm. Also eher das Gegenteil. Natürlich wird da hart verhandelt, aber ich erlebe, wie gesagt, jetzt die beiden, es gibt noch mehrere, die beiden also keinen Unterschied zu einem Meisterbetrieb, der jetzt sich nicht einer solchen Gruppe angeschlossen hätte. Ja. Im Gegenteil, sogar, also jetzt gerade aus den beiden genannten, sind die in den Innungen befindlichen, nicht alle in der Innung, aber die traditionell drin waren, sind drin geblieben und auch durchaus aktiv. Also
schön. Also das ist ja wirklich was Schönes.
Ich kann nichts Schlechtes sagen.
Aber das ist doch das Schöne, wenn es zum Erhalt des Handwerks beiträgt, ist doch alles fein.
Absolut. Naja, jeder darf am Markt agieren, wie er möchte.
Ja, 100%.
Und wenn ein Malerunternehmen sagt, nee, ich will nicht mehr und ich verkaufe jetzt an XY, dann darf er das auch. Also steht ja jedem frei. Ne? Und wenn da jetzt irgendwie Bad Practice im Raum stünde, gäbe es wahrscheinlich auch diese vielen Übernahmen. Oder was heißt vielen? Also gäbe es nicht die Situation, dass da immer wieder auch mal ein Malerbetrieb hingeht. Ja. Das regelt ja auch so ein bisschen der Markt. Und ich kann mich an keins, also ich glaube, es gibt auch keins, was ja manchmal kolportiert wird, dass es nicht überlebt hätte. Ne? Also das fällt mir auch kein Betrieb ein.
Sehr schön. Das ist doch schon mal ein ganz guter Punkt. Jetzt lass uns mal vorausblicken. Ich glaube, wir haben von der Innung so ziemlich viele Themen mit behandelt. Wir haben auch nochmal Ausschweif gemacht. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie so die Zukunft aussehen könnte, ich spreche jetzt nicht über Robotik oder sowas, das ist, glaube ich, ganz klar, dass da was kommen wird, auch mit dem Caparol Paint Body jetzt beispielsweise, dass da schon Entwicklung hingibt.
Ja, nicht nur das, sondern auch im Bereich, also ich war jetzt gerade, der Landesinnungsverband hat einen Zukunftstag veranstaltet mit 1200 Azubis, war eine wirklich tolle, war eine gute Veranstaltung, ja. Nee, war eine tolle Veranstaltung. Ich lobe ja den Landesinnungsverband nicht immer, also die Verbände generell, ja klar, jeder agiert da natürlich auf seiner Ebene und die anderen haben da immer was gegen zu sagen. Nein, also Scherz beiseite, das war wirklich gut gemacht und beispielsweise Exoskelett wurden da vorgestellt. Ja. Das ist ja im Handwerk ein großes Thema, dass man eben doch noch viel bewegen muss, viel Schweres auch bewegen muss. Also von daher wird es mit Sicherheit einen großen Einfluss haben, aber es wird auch noch dauern. Auch die Roboter, ja, also wenn es so lange keine 1000 Quadratmeter Wand zu besprühen sind, sondern diffizile Räumlichkeiten, also werden wir da noch eine Weile drauf warten, glaube ich.
Den Frankfurter Altbau werden sie noch nicht so schnell hinbekommen, gehe ich mal von außen. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Guter Punkt. Also, wenn du jetzt mal weiterschaust, was würdest du dir für eure Innung nochmal wünschen? Wir machen jetzt einfach mal einen Wunschzettel auf und da schreiben wir mal ein paar Sachen drauf.
Naja, für unsere Innung, also was man sich immer wünschen kann, sind Mitglieder, die nicht nur Beiträge bezahlen. Tausend Dank, die brauchen wir. Ich würde mir da auch noch mehr wünschen, dass die Mitglieder mehr auf unsere Angebote eingehen. Wenn sie sie nicht brauchen, umso besser. Aber ich glaube, so manch einer könnte davon profitieren. Auch von Angeboten, die viele noch gar nicht kennen, sei es Versicherungen, Fleet Management und so weiter und so fort. Da gibt's ja ganz vieles. Aber gerade die Ausbildungsbetriebe, da würde ich mir wünschen, dass da so ein bisschen mehr Mitmach noch ist, was die IHK ja, glaube ich, die Mitmachorganisation. Das würde ich mir mehr wünschen. Was ich mir mehr wünschen würde, ich meine, Die Innungen selbst haben, das muss man, man fragt sich, warum gibt es die Innungen? Es ist ja keine Zwangsmitgliedschaft, wie das jetzt bei den, oder Pflichtmitgliedschaft, wie das bei der Handwerkskammer der Fall ist. Die Handwerkskammer vertritt alle Handwerke. Die Innung vertritt immer ein bestimmtes Handwerk, also wie jetzt die Maler und Lackierer zum Beispiel. Und die Mitgliederzahlen schwinden aber. Also es sind jetzt die jüngeren Leute, die haben mit Innungen nicht mehr so viel am Hut. Wir haben natürlich auch viele Menschen aus aller Herren Länder, die hier den Meister machen und so, die sind in anderen Kulturen verwurzelt und für die ist Innung jetzt auch nicht so, so wichtig. Und wie du schon gesagt hast, am Ende will jedes neue Mitglied auch wissen, was gibt's da eigentlich als Return on Invest. Und was mir da vielleicht wünschen würde, ist, dass wir als Innungen uns mehr zusammensetzen und schauen, wie kriegen wir eigentlich jetzt gerade die kleineren Innungen wiederbelebt. Weil, ich sag mal, die Frankfurter Innung, also Frankfurt-Rhein-Main, also die Maler- und Lackierung Rhein-Main, wir haben natürlich ein großes Einzugsgebiet. Wir hatten einen agilen Geschäftsführer, der die Zahl erhöht hat. Wir kriegen immer wieder Neueintritte aus verschiedenen Gründen und wir haben dann natürlich die entsprechenden finanziellen Mittel, mit denen wir auch das anbieten können, was wir anbieten. Und ich würde mir mehr Kommunikation unter den Innungen an sich wünschen, dass sich auch Innungen zusammenschließen, um so einfach wieder ein breites Angebotsspektrum auch für die Innungen und deren Mitglieder anbieten können, dass auch da wieder mehr Leute sagen, ach, ich trete da mal ein, die sind wirklich ganz gut. Ja. Ich glaube, das wäre es auch schon.
Finde ich einen wichtigen Punkt. Gerade diese Ehrenamtsgeschichte heutzutage, du hast angesprochen, hat viele Gründe. Ich glaube, jeder, der im Verein organisiert ist oder in einem Sportverein mitmacht oder, keine Ahnung, Gesangsverein, ist ja am Ende des Tages auch wurscht. Die merken alle genau das gleiche Thema. Wenn wir über die Leistungen denken, die die Innung hat, dann gehört dazu die Beratung, nur um das nochmal auszuführen. Die Beratung im Bereich der Ausbildung auf jeden Fall. Die Rechtsberatung ist auch ein Bestandteil dieser ganzen Geschichte.
Technische Beratung auch.
Technische Beratung auch nochmal. Und dann halt eben so Zusatzweiterbildungsangebote, die es ja sonst auch eher kostenpflichtig gibt. Bei euch sind die ja zum Teil auch kostenfrei, ne?
Genau. Und eben diese Sammelangebote, ne? Einkaufsvorteile und so weiter, richtig, und so fort. Ja. Versicherungspakete, ja. So ja. Das gehört. Das wird eigentlich immer so mitgeschleift, aber auch hier ist auch ein großes Einsparpotenzial. Na, prinzipiell muss man ja sagen, es ergibt immer Sinn, wenn sich Menschen, die einer Branche oder einer bestimmten Gruppierung angehören, organisieren. Das ist natürlich ein bisschen sehr nicht mehr en vogue, ja, weil jeder irgendwie auf seinem individuellen Ross rumreitet und meint, er könnte so irgendwas reißen, was aber einfach nicht der Fall ist. Ja. Das mag im Einzelfalle mag das so sein, ja, wenn man 3 Ego-Trips gefahren hat, dass man sagt, hoho, hätte ich so nie erreicht. Aber im Großen und Ganzen, also ich nenne immer das Beispiel, wenn heute ein Frankfurter Betrieb sagt, ach Mensch, das ist so doof, wenn ich in Frankfurt rumfahre, dann habe ich mal einen Parkplatz, dann muss ich aber 20 Euro bezahlen und so weiter und so fort. Wäre doch schön, wenn die Handwerker so ein Ding hätten, dass ich vorne an die Windschutzscheibe machen können und dürfen sich auf jeden öffentlichen Parkplatz stellen. So, wenn der jetzt zum Dezernenten geht, zu unserem Herrn Sievers, also in Frankfurt, den Herrn Sievers, gut, da kannst du eh nichts erreichen, aber wenn es ein anderer wäre, sagen wir mal.
Das hast du jetzt gesagt, zum Glück.
Das habe ich gesagt, ja. Das habe ich gesagt. Wenn ich also zum Dezernenten ginge, dann würde jetzt in dem Falle oder zu irgendeinem Amtsleiter, würde der sagen, ho, 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 auf Wiedersehen. Ja. Während wenn eine Innung hingeht, wird drüber gesprochen. Ja, also so. Und das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Also den Handwerker-Parkausweis gibt's, eben weil die Innung sich irgendwann drum gekümmert hat. Wir haben ja Treffen, wir haben Obermeistertreffen mit Städten und so weiter. Also kurzum, man kann halt in der Gemeinschaft immer mehr erreichen und immer auch ein bisschen den Druck aufbauen. Im Alltag zu 90% oder 95% komme ich wahrscheinlich ohne irgendwelche Verbände und Innungen aus. Aber also die 5%, wir erinnern uns, 5% der Deutschlandfläche sind nicht mit Mobilfunk ausgestattet. Ja. Wie oft bist du in diesen 5% eigentlich ständig? Ja, man hat ständig irgendwas, wo man denkt, ach, da wäre es jetzt mal gut, man könnte mal jemanden anrufen und so weiter. Und von daher wäre mein Wunsch wirklich, dass wir, das ist aber vielleicht auch so ein Gesellschaftsphänomen, dass wir wieder auf den Trichter kommen, dass wir eigentlich die Dinge nur gemeinsam erreichen können. Ja. Es gibt viele Dinge, die kann ich allein erreichen, aber die kann jeder allein erreichen. Also da, das ist kein USP. Ja. Sondern der USP sind die Dinge, die ich nicht alleine erreichen kann. Und so dieses Verständnis generell in der Gesellschaft, dass es sich eigentlich lohnt, sich zu gruppieren und sich zu engagieren, das würde ich mir wünschen. Und naja, in den Innungen ist es ja wie in allen anderen Verbänden auch, da ist immer so ein bisschen Konkurrenz überhaupt nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, da gönnt der eine dem anderen die Butter auf dem Brot nicht. Und das ist aber auch, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen. Also, dass das wieder so ein bisschen wächst, dieser Zusammenhalt, weil ich glaube, dann könnten wir auch wesentlich mehr erreichen. Ach nein, wenn wir schon beim Wünschen sind, dass man wirklich immer wieder mal schaut, was von dem, das wir vielleicht auch schon seit 10 Jahren machen, hat eigentlich noch nie funktioniert und wir könnten es jetzt mal lassen.
Ja.
Statt zu sagen, haben wir immer so gemacht und auch das andere funktioniert irgendwie auch nicht und dann lassen wir es doch mal so. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade in den Gremien, da sitzen ja kluge Köpfe. Ja. Also wenn wir von Ehrenamtlern reden, da sitzen ja Meister. Also die haben ja eine Prüfung gemacht und haben einen Betrieb. Also die können das ja. Aber ich glaube, manchmal ist es so, man kennt es ja selbst auch, dann geht man auf so eine Vorstandssitzung vom Verein und denkt, ach ja, komm, läuft doch alles ganz gut so. Und wenn wir da jetzt was ändern, dann muss ich mich wieder bewegen. Und ach nee, komm, dann lass mal doch lieber so, wie es ist. Ja. Also diese Innovation, aber ich glaube, das ist etwas, was den Deutschen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so komplett abhanden gekommen ist. Ich finde auch, wenn man in dieses Europa guckt, es ist alles so bräsig und jeder überlegt und zermartert sich das Gehirn. Warum läuft es im Moment nicht so? Und dabei denke ich ja, es ist auch viel Mentalitätssache, warum es nicht so läuft.
Ich habe gestern da eine Dokumentation gesehen über Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Kann ich übrigens nur empfehlen, ist interessant. Und da hat er über die Österreicher gesprochen, wobei Österreich und Deutsche sind ja relativ ähnlich. Und er hat gesagt, über zwei Sachen spricht man nicht. Das eine ist das Geld und das andere ist die eigene Gesundheit. Und das kann man eigentlich auch auf die Gesundheit des Betriebs so ein Stück weit übertragen. Ja, so. Da wird einfach die ganze Zeit so ein bisschen was gequatscht und so weiter und so fort. Allen geht's gut. Und am Ende des Tages, sorry, dass ich das sage, passiert ganz, ganz selten irgendetwas. Und du machst ein Thema auf, das ich jetzt hier eigentlich gar nicht so mit reinnehmen wollte im Podcast. Ich nehme es trotzdem mit. Weil es geht mir einfach auf die Nerven und das habe ich auch mit Stefan Füll beispielsweise, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, der war auch hier zu Gast, habe ich es auch besprochen. Ey, die Leute raffen nicht, dass sich heutzutage einfach Sachen verändern, so ein Stück, dass da was gemacht werden muss und dass wir keinen Nachwuchs mehr beispielsweise haben, aber wir sagen alle, uns geht's gut und haben wir schon immer so gemacht, bleiben wir dabei.
Also dazu fiel mir letztens eine, gerade was Nachwuchs und wo sucht man den und so, eine, ich habe eine SHK, also Sanitär, Heizung, Klima, eine junge Frau, die war bei 3 nach 9, eine Talkshow, die ich sehr gerne gucke, weil...
Ja, Sandra Hunkel, ne?
Ja, genau, ja, genau. Weil da noch so... kluge Leute, die nicht streiten wollen.
Ja.
Und man muss sich das eine junge Frau, der man jetzt erstmal nicht zutraut, dass sie eine Wand einreißt. Ja, das ist ja immer die Fallhöhe, die man dann bei solchen Videos hat, die so Videos dann nochmal interessanter machen. Also SHK, ich weiß nicht, ob man Meisterin nicht, aber Gesellin, glaube ich, weiß nicht, was Meisterin ist. So. Und die dreht, wie auch bei uns, Jessica Jörges, sehr empfehlenswert, Bunte Zukunft ist es, glaube ich, genau. Ich verwechsel es mal mit Farbige Zukunft. Die drehen einfach tolle Videos und die sagte, Mensch, und sie hat sich gewundert, wie viele junge Frauen sich bei ihr gemeldet haben. Ach, wussten gar nicht, dass sie den Beruf überhaupt, dass Frauen diesen Beruf überhaupt lernen dürfen und so. Und da dachte ich mir, wir haben so viel Potenzial, glaube ich, an Leuten, die sich aber nicht trauen oder die nicht wissen, dass sie eine Ausbildung im Handwerksbereich machen dürfen, die keine Ahnung haben, dass du auch mit Abitur da ganz schön viel reißen kannst. Und da fiel mir so der Witz ein, es gibt ja, es ist nachts im Dorf und Polizei fährt durch und sieht, da steht unter einer Laterne ein Auto und davor ein Mann, der sucht was. Und da steigen die Polizisten aus und sagen, was suchen sie denn da? Sagt er einen Schlüssel. Und dann suchen die mit und nach 10 Minuten sagt der Polizist, jetzt mal, wo haben sie den denn genau verloren? Und dann zeigt er irgendwo auf ein dunkles Feld und sagt, da hinten. Und dann sagt der Polizist, ja, aber warum suchen wir denn dann hier? Sagt er, weil da hinten ist dunkel. Und ich finde, das ist genau das. Wir haben ja auch unsere Bewerberwoche und die wird ja, man musste schon sagen, das wird immer schlechter. Ja. Weil die Leute immer desinteressierter wird, die Lehrer immer frustrierter, sie haben da kein Durchgriffsrecht. Die jungen Leute, die da hinkommen, das sind halt oft Leute, die wissen nicht, was sie beruflich machen sollen. Selten Schulabbrecher, aber oft Realschüler und Schülerinnen, die kein Prozent rechnen können, also die wirklich hängen geblieben sind in der Bildung. Ja. Und die nur deshalb laut Lehrer ihren Stempel bekommen haben, weil die Lehrer gesagt haben, nee, bitte nicht noch ein Jahr. Und das ist so dieses Suchen unter der Laterne. In der Hoffnung, da bleibt dann mal jemand hängen. Ne? Also irgend so ein Hoffnungsloser wird schon sagen, ey, komm, dann machst du halt Maler. Ja. Oder die Lehrer werden ihn dazu drängen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde, das Handwerk hat beides. Das Handwerk bietet Leuten, die Lust haben, die schlau genug sind, die kreativ genug sind. Das sehen wir allenthalben jetzt bei Malerhandwerk. Jessica Jörges habe ich schon genannt, Jacqueline Kuhn. Das sind unsere zwei Landes- und Bundessiegerinnen, die auch auf dem World Skills waren. Wir haben einen Yannick Menzinger. Das mögen jetzt alles Ausnahmen sein, aber sie sind da. Und wir haben viele solcher Leute, die wirklich Bock haben auf Handwerk. Und die Leute erreichen wir eben nicht mit Veranstaltungen, die im Hellen stattfinden, ja, wo man so ein bisschen, ja, in den Rabatten wühlt und guckt, da wird sich schon irgendein Pflänzchen finden, das da bleibt. Das Handwerk, also muss vielmehr diese Leute ansprechen und die treiben sich eben nicht irgendwo auf, ich weiß nicht, was ich will, Veranstaltungen rum, sondern, keine Ahnung, weißt du besser, TikTok, Instagram. So, jetzt hast du aber so viele alte weiße Männer in den Vorständen hocken, die das entscheiden und die sagen, oh, das TikTok, das will ich alles nicht.
Nee, das ist doch chinesisch, das aber, ist doch eh alles
klar. Genau, ja, die hören uns alle ab. Ja. Aber wir haben genauso und deshalb will ich da jetzt gar nicht so, also wir müssen genauso auch noch in dem Bereich suchen, wo Leute sich nicht schlüssig sind, wo Flüchtlinge beispielsweise auch sind, weil das Handwerk hat auch eine unglaublich integrierende Wirkung. Denn es ist nicht so ein sprachlich fokussierter Bereich, sondern man kann auch ohne exzellente Sprache gut auskommen, aber kann die Sprache da lernen, ja, als Kollege oder wie auch immer. Also ich finde, wir müssen aber auch ein Unternehmen oder wir müssen das so besetzen, dass wir auf jeden Fall aus beiden Feldern eben Leute finden. Einmal aus denen, wo wir bisher immer suchen, klassischerweise Hauptschüler, Realschüler, Flüchtlinge, wo man eben weiß, ja, da ist vielleicht auch mangels Qualifikation und Alternative dann so der Impuls zu sagen, ja, dann gehe ich ins Handwerk. Und was nicht heißt, dass es schlechte Leute sind im Übrigen. Auch die werden ja im Handwerk ausgebildet. Aber wir suchen, glaube ich, viel zu wenig die High-Performer.
Im oberen Regal, sage ich mal, ne?
So.
Ja.
Und beide, also das ist gar nicht auf der menschlichen Ebene gemeint. Das sind alles Menschen, ja. Gleiches Recht, gleiche Würde etc. Aber wir gehen ja davon aus, also die Frage ist ja, wie kriegen wir eigentlich ein solides, eine solide Mischung aus Menschen, die so einen Betrieb einfach beflügeln. Und da brauchst du den Hilfsarbeiter, der halt zureicht. Da brauchst du den Arbeiter, der die 1000 Quadratmeter Wand spritzt und du brauchst aber auch die Malerin, die auf der Mathildenhöhe ich sag mal, die Rosette vergolden kann.
Ja.
Also das war jetzt ja. Ein bisschen, also du weißt, hier ich die weiß, Stuck, die ja. Stuckrosette ja. An der Decke vergolden kann, genau. Und das braucht man eben alles.
Ja. Der Misch macht's auch am Ende des Tages. Und das ist auch ganz klar. Es darf nicht nur Häuptlinge geben, sondern es wird auch ein paar Indianer geben.
Die meisten wollen ja auch so. Gar nicht Häuptling sein, ja, ne? Was ja wieder das Problem ist bei den Firmenübernahmen.
Ja, genau, richtig. Und diese ganzen Themen, ich kann es nur schwer sagen, aber das sind so Sachen, das werden wir nicht aus der Welt schaffen können. Es ist aber wichtig, dass wir drüber sprechen. Es ist wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich glaube, wir haben, oder ihr auch gerade bei euch in der Region, habt definitiv einen guten Nachwuchs. Wir sind in der glücklichen Position, dass wir ganz viel mit dem Yannick zusammenarbeiten.
Ah ja.
Auch im Allgemeinen so.
Ja, der ist ja wieder
mit uns. Der ist ja jetzt wieder auch wieder da, ja.
In aller Munde, toll. Ja, ja.
Genau. Und genau darum geht es auch, dass wir das hinbekommen, dass wir Leute wie Yannick, dass wir Leute wie eine Jessica, dass wir egal wen im Handwerk einfach stärken und dass wir auch wieder den Stolz zurückbringen ins Handwerk und den Leuten auch sagen können mit breiter Brust, ich bin Handwerker und ich kann das. Und was kannst du eigentlich?
Ich verstehe auch nicht, warum man die Leute, die ja sowieso auch schon influenzen sozusagen, warum wir es nicht schaffen. Und da sehe ich aber auch wieder den Handlungsbedarf eher bei einem Bundesverband zum Beispiel, der ja eine Social-Media-Kampagne hat, die ich selbst für nicht gelungen halte. Also da gibt es irgendwie 100 Posts im Jahr und es wird viel über sich geredet. Aber die wenigsten kriegst du damit von irgendwelchen Messe oder Meisterschaft gewinnen. Also das mag natürlich die High-Performer wieder, ne, dass die sagen, oh toll, da kann man auch, gibt's auch entsprechend Wettkämpfe und so weiter. Aber warum man es nicht schafft zu sagen, statt da jetzt eine teure Agentur, zahlen wir 3 Influencer, die suchen wir uns aus, die kriegen 30.000 Euro im Jahr, dann habe ich immer noch keine 100.000 ausgegeben. Also das meine ich mit neue Konzepte, ja auch mit. Aber dann hast du halt wieder das Präsidium, dann hast du wieder den Vorstand, hast du wieder diesen und jenen und irgendwo wirst du irgendjemanden haben, der das Ganze zum Kippen bringt. Aber wie du sagst, wir gucken alle irgendwie in die Zukunft, wissen, das funktioniert so nicht, aber lass uns halt einfach geschehen.
Umso schöner, dass die Maler- und Lackiererinnung in Rhein-Main.
Ne, wir machen auch nicht alles richtig,
nein,
auch nicht
um alles Gottes gut. Willen, ja, so. Joachim, so meine ich es auch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, ihr tut viel für die Ausbildung und dafür auch nochmal herzlichen Dank im Namen des Handwerks da an der Stelle. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, über die wir hier noch stundenlang sprechen könnten.
Vermutlich.
Vielleicht machen wir es nochmal. Würde ich mich freuen drüber. Also Einladung steht jederzeit. Kannst du gerne zu uns wiederkommen. Und ich danke dir jetzt ganz herzlich, dass wir diese Folge immerhin fast eine Stunde jetzt auch schon aufgenommen haben. Ja. Und es ist wirklich nett, auch mal eine Meinung dazu zu hören, weil manchmal bekommt man keine Meinung. Das kann ich dir auch schon mal sagen. Und das ist echt schade dann. Und schön, dass dann klar Kante bezogen wurde zu ganz vielen Themen.
Gerne.